Ich glaube aber, wenn ein Rechtsradikaler und ein Linksradikaler sich die Pietà von Michelangelo mal 5 Stunden angeguckt haben, dass die anschließend netter, ein bisschen respektvoller miteinander reden und auch ich selber, wenn ich mich davon berühren lasse, dann gehe ich anschließend mit dem Autofahrer, der mir gerade die Vorfahrt genommen hat, vielleicht ein bisschen netter um.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Gruß.
Kurz vor Weihnachten könnte es keinen besseren Gast geben als ihn. Er ist Spezialist für den Sinn des Lebens, so heißt sein aktuelles Buch. Er hat einen sehr, sehr guten Draht zum Papst, denn er berät den Vatikan. Er ist gleichzeitig lustig, denn er ist Kabarettist, Bestsellerautor, Psychiater und auch noch unglaublich klug. Denn auf der Rangliste der intellektuellsten Deutschen belegt er immerhin Platz 243. Bei mir zu Gast ist Dr. Manfred Lütz. Hallo, Herr Lütz.
Toll recherchiert, ja. Herr Gross. Das hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Ich wusste das gar nicht mehr.
Ist eine Frechheit, diese Platzierung, finde ich, auf der Liste, oder? 243?
Ich weiß gar nicht, nach welchen Kriterien das vorgeht, aber wahrscheinlich sind Rheinländer sowieso bevorzugt.
Hat der Papst sich eigentlich schon gemeldet, kurz vor Weihnachten, um beraten werden zu wollen?
Ja, ich bin ja Berater von ihm und jede Woche ruft er an und so. Ich sage ihm auch, also er müsste da jetzt mal selber mit klarkommen, er sei jetzt 88, er wird ja gerade 88, aber er will immer noch wieder anrufen und so. Das steht bei Wikipedia, dass ich Papstberater bin. Das ist aber natürlich Quatsch. Also ich bin Mitglied der Päpstlichen Akademie für das Leben. Da haben wir einmal im Jahr Generalversammlung, immer im Frühjahr. Leider Gottes auch über Rosenmontag, was ich eine Frechheit finde. Und da haben wir immer eine Gruppenaudienz und da besteht meine Beratung darin, dass ich dem Papst die Hand gebe und sage, ich bin aus Köln. Und dann sagt er meistens, aha. Das ändert sich manchmal, manchmal sagt er auch gar nichts. Also das ist meine Beratung.
Ist er denn noch wach? Also ist er denn noch?
Ja, wach und es macht ihm auch wahnsinnig viel Spaß. Also ich glaube, der macht das noch 10 Jahre weiter. Also nach seinen Vorstellungen.
Das wäre dann ja ein durchaus erfülltes Arbeitsleben. Ist Weihnachten eigentlich ohnehin eine gute Zeit, um über den Sinn des Lebens nachzudenken?
Ja, das glaube ich schon. Also mal sozusagen entschleunigen, wie man sagt, mal zur Ruhe kommen, mal überlegen, was soll das Ganze eigentlich mal innehalten sozusagen. Das ist, finde ich, gar nicht schlecht. In Deutschland haben wir ja die Situation, dass die Kirchen sich sozusagen selber zerlegen, was auch was Tragisches hat. Ich äußere mich dazu gar nicht mehr, weil das zum Teil einfach nur peinlich ist, was man da sieht. Aber die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich natürlich jeder Mensch. Und meine Idee war ja mit diesem Buch Der Sinn des Lebens, dass man tatsächlich in großer Kunst, in wirklich großer Kunst, den Sinn des Lebens sehen kann. Wir haben natürlich heute so eine Bilderflut, klar. Mhm. Aber die mittelalterlichen Menschen, die konnten meistens gar nicht lesen und schreiben, die haben den Sinn des Lebens nur gesehen, nämlich in den Bildern ihrer Kirchen. Und da konnten sie sehen, woran sie glaubten sozusagen. Und bei der Instagram-Generation heute ist es im Grunde ja wieder so, dass man über Bilder kommuniziert. Mhm.
Und genau das fand ich eigentlich einen wirklich sehr, sehr spannenden Ansatz. Denn auch für all die da draußen, die mit der Kirche überhaupt nichts am Hut haben und generell, ich sag mal, religiös eher unmusikalisch sind, haben Sie immer einen tollen Satz gesagt. Sie haben gesagt, wir brauchen viel weniger Kirche, dafür mehr Christentum.
Ja, das glaube ich. Also der Satz, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, ist für Christen so völlig routinemäßig, hört man immer im Evangelium und so, kennt man, steht in der Bibel. Aber ist eigentlich völlig unplausibel, ja. Für alle Kulturen war dieser Satz völliger Quatsch, ja. Also Feinde waren nicht zu lieben, sondern zu töten, natürlich. Deswegen hießen sie so, ja. Bei den, in Afrika, in Asien, im vorkolumbianischen Amerika, da war das völlig klar. Und die Christen sagen nun plötzlich, liebet eure Feinde, ja. Dass man selbst dem Feind noch etwas Gutes zutraut, weil, und die Begründung ist, weil auch der Feind von Gott geschaffen worden ist, weil das auch ein Mensch ist. Und unser Menschenwürdebegriff im Grundgesetz, die Menschenwürde ist unantastbar, jedes Menschen, ja, das ist etwas ganz Unplausibles. Das bedeutet ja im Grunde auch Leute wie Putin, Leute wie Assad oder so, denen billigen wir Menschenwürde zu. Hm. Das ist in anderen Kulturen überhaupt nicht üblich gewesen. Und diese Basis unserer Gesellschaftsordnung, auch unseres Grundgesetzes, da müssen wir aufpassen, dass die nicht sozusagen ins Rutschen kommen. Und tut Gutes denen, die euch hassen. Also wenn man die ganzen Hassmails, die man manchmal sieht, diese ganzen Hassbotschaften im Internet sieht, dann ist eigentlich die Lösung dafür eine christliche Haltung. Tut Gutes denen, die euch hassen. Ich habe das mal erlebt, übrigens ganz praktisch. Ich habe eine Hassmail bekommen von so einem ostdeutschen Katholiken. Ich hatte in der Corona-Zeit, hatte ich geschrieben, dass Impfen eigentlich eine gute Idee ist, so aus wissenschaftlichen Gründen, auch für Katholiken. Und da hat der mir eine Hassmail geschrieben. Ich hätte sie nicht mehr alle, er hätte bisher alle meine Bücher gelesen. Die würde er jetzt alle wegwerfen. Er würde nie mehr von mir irgendwas lesen, dass er überhaupt... Ich sei ein Arschloch, ja. Ich sei überhaupt das Letzte und so, ja. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt, ja? So, Hassmail, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, ja. Dann habe ich dem eine liebenswürdige Mail zurückgeschrieben. Hab ich ihm geschrieben, hören Sie mal, Sie sind ostdeutscher Katholik, ich habe da immer großen Respekt vor. Sie haben in der DDR-Zeit, sind Sie katholisch geblieben und haben Nachteile dafür in Kauf genommen. Hier ist das ja für uns alles ganz billig gewesen. Und ich finde das einfach unter Ihrem Niveau, wenn Sie solche Mails schreiben. Und dann habe ich eine rührende Mail zurückbekommen. Lieber Herr Lütz, erstmal muss ich mich für meine Mail entschuldigen, das war ja ganz schrecklich. Und meine Frau sagt auch immer, ich sei viel zu cholerisch, ja. Das ist auch mein Problem bei meinen Freunden. Ich raste da immer aus. Das darf mir einfach nicht mehr passieren und so. Und ich sehe das ja ein, also Impfen ist so schlecht ja auch nicht. Und dann hat er mir noch zur Entschuldigung sozusagen ein Musikstück von einem Ossi-Komponisten geschickt, nämlich eine Kantate von Bach. Mhm. Und da hatte ich fast Tränen in den Augen, ja. Da schickt er mir sowas über Vergebung, ja. So.
Sind wir vielleicht ohnehin, sag ich mal, im Text strenger miteinander als in Bild und Ton?
Ja, das glaube ich. Das ist ein guter Gedanke. Ich glaube, dass man über Texte, über Sprache sich viel eher zerstreitet heute. Also der eine ist political correct, der andere nicht. Gendern, ja, gendern, nein. Also Sprache führt heute leider Gottes zu viel Streit. Ich glaube aber, wenn ein Rechtsradikaler und ein Linksradikaler sich die Pietà von Michelangelo mal 5 Stunden angeguckt haben, verständlich angeguckt haben, gar nicht
diese Marmorstatue, ne?
Das ist Marmorstatue im Petersdom, kommt in meinem Buch vor. Mhm. Das ist von Michelangelo eigentlich das einzige Kunstwerk, was er wirklich signiert hat. Und da kann man in diesem Kunstwerk das ganze Christentum sozusagen sehen. Man sieht noch unten in den Gewandfalten das ganze Leid Mariens. Und dann, wenn man das Gesicht sieht, sieht man, dass diese Mutter Gottes leicht lächelt, ja. Also eine Mutter, die lächelt angesichts des Leichnams ihres Sohnes auf ihrem Schoß, das kann man nur verstehen, wenn diese Frau an die Auferstehung glaubt. Mhm. Und wenn jemand einen geliebten Menschen verloren hat und sich die Pietà anschaut, dann kann er eigentlich nur sagen, dieses Lächeln einer Mutter angesichts der Leiche ihres Sohnes ist entweder verrückt, also Psychiater, die hat sie nicht mehr alle.
Sind Sie auch zuständig?
Bin ich auch zuständig. Und, oder er ahnt, dass das wahr sein kann. Und wenn es wahr ist, dann ist er eigentlich Christ. Dann glaubt er an die Auferstehung. Elke Heidenreich hat in ihrem wunderschönen Buch Ihr glücklichen Augen beschrieben, wie sie die Pietà als 16-Jährige zum ersten Mal sah und in Tränen ausgebrochen ist, weil sie so gerührt war von dem, was sie da sah. Und sie sagt, das sei das größte Kunsterlebnis ihres Lebens gewesen, schreibt sie mit 80. Also das will schon was heißen, ja. Also ich glaube, dass wenn ein Rechtsradikaler, ein Linksradikaler sich die Pietà anschauen, dass die anschließend netter, ein bisschen respektvoller miteinander reden und auch ich selber, wenn ich mich davon berühren lasse, dann gehe ich anschließend mit dem Autofahrer, der mir gerade die Vorfahrt genommen hat, vielleicht ein bisschen netter um.
Das heißt, man wird erstmal nicht den Stinkefinger zeigen, sondern versuchen, die nächste Kreuzung abzuwarten.
Ja, weil die Humanität, die das ausstrahlt, ja, also das verbindet ja den Rechtsradikalen, den Linksradikalen. Die Humanität, die Menschlichkeit. Und das verbindet uns alle. Und daran, glaube ich, müssen wir in unserer Gesellschaft, gerade angesichts der vielen Krisen, die wir haben, erinnern. Und Kunst, das ist Anlass dieses Buches, Der Sinn des Lebens. Kunst ist eine Möglichkeit, ist eine Sprache, in der Menschen sich verständigen können.
Sie sagen, man kann den Sinn des Lebens sehen in den Kunstwerken und Skulpturen der Stadt Rom. Klingt für mich jetzt auch erstmal ein bisschen intellektuell. Aber muss man nicht unglaublich viel wissen über diese Kunstwerke, um sie überhaupt entschlüsseln zu können?
Also erstens ist Kunst nicht für Intellektuelle geschaffen, also nicht für Kunsthistoriker geschaffen, sondern für jeden Menschen, ja. Ich habe meine Bücher ja früher immer von meinem Friseur und meinem Metzger lesen. Das sind gescheite Menschen, aber die kann man nicht mit irgendwelchen Fremdworten beeindrucken. Ich finde, man muss allgemeinverständlich reden können. Und ich habe versucht in diesem Buch natürlich ein bisschen zum Verständnis dieser Kunstwerke beizutragen. Das ist also nebenher noch eine Geschichte und Kunstgeschichte der Stadt Rom. Das kriegt man auch mit. Und das ist auch ganz nützlich, weil es ist jetzt Heiliges Jahr nächstes Jahr, da werden viele nach Rom fahren. Und dass man ein bisschen versteht, was das da ist. Das ist, glaube ich, schon eine Voraussetzung dafür, dass man das besser versteht.
Zumal oft Szenen abgebildet werden, wo beispielsweise irgendjemand umgebracht wird, erdrosselt wird oder so. Wir würden vielleicht heutzutage da eher Mitleid mit haben, aber das Gefühl kannte man beispielsweise ja damals gar nicht. Ja,
Mitleid kannte man nicht. Mitleid ist eine christliche Erfindung. Ich sage das manchmal in Talkshows und dann springen mir irgendwelche Atheisten an den Hals und sagen, ich bin doch auch mitleidig. Und dann sage ich immer, sehen Sie mal, was Sie von uns haben. Also für die Römer war Mitleid, also Behinderte, die waren von den Göttern geschlagen, mit denen beschäftigte man sich besser nicht, dann, sonst wurde man auch von den Göttern geschlagen. Und die Christen machten genau das Gegenteil. Sie sagten, Behinderte, Menschen am Rand, wie Papst Franziskus das immer wieder sagt, das ist eigentlich das Zentrum, in denen können wir Christus begegnen, Gott begegnen. Das heißt, unsere ganze Wohltätigkeit, unser ehrenamtliches Engagement und all diese ganzen Dinge, die sind stark immer noch vom Christentum beeinflusst.
Drum steigen ja auch die Spendenbereitschaft. Ja, all das, was jetzt passiert, kurz vor Weihnachten, ist ja enorm.
Ja, und das Christentum sagt ja auch, dass viele Menschen, also als Jesus gefragt wird, was muss ich eigentlich tun, um in den Himmel zu kommen, die wichtigste Frage, erzählt er die Geschichte vom Samariter. Ein Samariter war ein Atheist für Juden, ja. Ein Atheist, der aber jemanden, der am Straßenrand liegt, pflegt. Der Priester geht vorbei, ja. Das ist ja auch heute auch. Die Kirche geht vielfach vorbei an den Problemen oder so. Aber es gibt viele Menschen, die unglaublich engagiert sind, die mit dem Christentum, also mit der Kirche, nichts mehr zu tun haben, ja, weil sie es auch abschreckend finden oder irgendwie, was man ja auch in gewisser Weise manchmal verstehen kann, wenn man das so alles liest. Aber sie sind uneigennützig, sie helfen anderen Menschen. Und von denen, sagt Jesus, die kommen in den Himmel, ja. Während die Leute, die dauernd sagen, ich bin im Kirchenvorstand und ich bin wahnsinnig engagiert und so. Aber wenn die herzlos sind, wenn die egozentrisch sind, wenn die eitel sind, dann werden die es viel schwerer haben, in den Himmel zu kommen, als irgend so ein Atheist. Das heißt, dass es Menschen gibt, die tatsächlich glauben, dass es da einen Sinn gibt, dass es da Gott gibt. Aber dieses ganze Spektakel, was Christen manchmal in der Kirche und so mit Gott machen, so abschreckend finden, dass sie lieber sagen, ich glaube nicht an Gott, jedenfalls nicht an so einen Mann mit langem Bart oder sowas. Aber de facto so leben, als gäbe es Gott.
Ich glaube, das hat Gregor Gysi mal gesagt, er ist nicht religiös, aber fürchtet sich vor einer gottlosen Gesellschaft.
Ja, genau. Und wenn uns das verloren geht, wenn diese Egozentrik, die Trump zum Beispiel hat, ja, der verachtet ja Behinderte, der verachtet erfolglose Menschen. Für den ist Erfolg das entscheidend Wichtige. Der steht auch manchmal mit der Bibel in der Gegend rum, die er dann auf den Kopf hält oder so, weil er gar nicht weiß, wie die richtig aussieht. Und das ist eigentlich, obwohl er sich so christlich anstreicht, eine antichristliche Perspektive. Ich finde immer, dass Trump viel Ähnlichkeit hat mit dem Kaiser Nero. Der war auch ziemlich medienaffin und trat öffentlich auf und hat öffentlich irgendwelche Gedichte rezitiert, trat bei den Olympischen Spielen auf und so. Und viele Römer haben den sehr geschätzt, ja. Aber nachher die Christen hat er halt den Löwen vorgeworfen oder da Fackeln draus gemacht und so.
Aber beide nicht psychisch krank, so ferndiagnosenmäßig.
Ja,
jetzt.
Sehr wichtig. Also weder Trump noch Nero waren psychisch krank. Sie können nicht so einen Wahlkampf durchhalten, wenn sie eine psychische Störung wirklich haben. Und ich finde das immer eine Verharmlosung von Leuten wie Trump, wenn man sagt, das ist der hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, was viele sagen. Aber ich finde, eine Störung, eine psychische Störung, die hängt damit zusammen, dass jemand leidet. Und wenn einer nicht leidet, dann ist das Donald Trump, ja. Der findet dich toll, ja. Der freut sich jeden Morgen, wenn er sich im Spiegel sieht und hat viele Sozialkontakte. Jemand, der eine psychische Störung hat, verliert nachher die Freunde, verliert Sozialkontakte, leidet da sehr drunter. Und damit darf man das, finde ich, nicht verwechseln. Und es wäre auch eine Diskriminierung meiner rührenden psychisch Kranken, wenn man die mit so einem Bekloppten vergleicht.
Nicht verwechseln an der Stelle. Ja. Aber lassen Sie uns kurz vor Weihnachten weggehen von Donald Trump und wieder hin, bisschen zur Stadt Rom. Ja. Wann ist eigentlich bei Ihnen so diese persönliche Begeisterung, diese Liebe zur Stadt Rom ausgebrochen?
Also ich bin ja am Josephinum gewesen, hier in Bonn. Und da sind wir kurz vorm Abitur, sind wir mit der Klasse nochmal nach Rom gefahren. Und da hat das eigentlich schon begonnen, da war ich dann ganz begeistert und bin dann später immer wieder dahin. Ich habe dann Reiseleitung gemacht bei Rotala, das gab es hier mal so ein Reiseunternehmen am Münsterplatz.
Stimmt.
Und habe dann so als 21-Jähriger Kunstreisen durch Italien gemacht. Das war übrigens witzig, da bin ich dann am Anfang, hatte ich dann immer eine Führung durch Venedig, war 21 Jahre alt. Und ich kannte Venedig gut, kunsthistorisch, aber ich habe einen schlechten Ortssinn, was für einen Reiseleiter nicht so gut ist. Und in Venedig gibt es mehr Sackgassen als durchgehende Straßen, wenn Sie da mal waren. Und wenn Sie als 21-jähriger Student mit so einer akademischen Reisegruppe in eine Sackgasse laufen, ist natürlich Ihre Autorität weg. Ja? Und kann ich mich noch gut erinnern, ich in die erste Sackgasse rein, ich merke, es ist eine Sackgasse, habe mir nichts anmerken lassen, bin dann bis ans Ende der Sackgasse, habe am Ende der Sackgasse dann die Leute zusammengerufen und gesagt, kommen Sie mal ein bisschen näher und so, damit ich nicht so laut reden muss. Und dann habe ich den wichtigsten Satz gesagt für deutsche Reise, der Höhepunkt jeder Reise, der Höhepunkt des Jahres sozusagen. Und das ist der Satz, wissen Sie, meine Damen und Herren, das ist ein Ort, wo Touristen normalerweise nicht hinkommen. Und das führt, und das ist noch nicht mal, das ist beichtneutral, brauche ich noch nicht mal, ist die Wahrheit, die reine Wahrheit. Kommen Touristen normalerweise nicht hin. Aber die Leute waren also gerührt und haben dann auch gesagt, wie kennen Sie sich hier aus? Wie haben Sie diese Sackgasse überhaupt gefunden?
Ja, ja. Und das war in Rom ähnlich? Nein.
Das war in Rom nicht so. Ich habe 2 Jahre in Rom gelebt. Ich war Hausarzt vom Deutschen Friedhof. Viele Journalisten haben mich gefragt, woher kennen Sie Papst Benedikt? Und dann habe ich immer gesagt, wir haben mehrere Monate auf demselben Friedhof gelegen, das verbindet. Dann haben die immer so ein bisschen esoterisch geguckt. Und dann habe ich erklärt, es gibt einen Friedhof, einen deutschen Friedhof im Vatikan, seit Karl dem Großen. Und da gibt es auch eine Abteilung Lebende, da habe ich damals studiert. Und und Karl Ratzinger, als er nach Rom kam und seine Wohnung noch nicht fertig war, hat er ein paar Monate bei uns gelebt. Deswegen habe ich ihn kennengelernt. Und war dann immer wieder fasziniert, dass das Image Panzerkardinal und so sowas von falsch ist. Also ich kenne niemanden, der bescheidener, liebenswürdiger und auch intellektuell fähiger war als Kardinal Ratzinger.
Macht das mit Ihnen persönlich eigentlich noch was? Also einen Papst zu treffen? Generell einen Papst zu treffen? Als auch
ich habe eigentlich von meiner Mutter gelernt, dass ich, meine Mutter hat mit einem Minister genauso geredet wie mit dem Hausmeister. Und das fand ich immer vorbildlich. Mhm. Also ich kann nicht unterwürfig sein, das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ich kann nur so auf Augenhöhe. Ich will auch nicht von oben herabreden, das kann ich auch nicht. Mhm. Und das war bei Benedikt immer gut möglich. Ich bin ja mit Markus Lanz bei dem mal gewesen, habe dann ein Buch mit ihm gemacht, mit Markus Lanz zusammen über diesen Besuch und habe noch ein Jahr vor dem Tod von Papst Benedikt, hat er mir erlaubt, seine Einführung ins Christentum kurz zu fassen und das auch nochmal als Buch rauszugeben, was wirklich ein tolles Buch ist, war ein Weltbestseller. Also mit ihm konnte man immer so normal reden. Ich habe noch mit ihm, als er in den Gärten schon war, zurückgetreten, mal ein Gespräch gehabt über ein Buch, wie sie unvermeidlich glücklich werden, dass man auch im Leiden glücklich sein kann. Da wollte ich mal wissen, wie er das sieht. War sehr skeptisch, auch eher nachdenklich und sagt, also im Leiden glücklich sein, das sei doch sehr, sehr schwierig und so. Und dann hat er am Schluss des Gesprächs, da hatte der Erzbischof Genswein, hatte so ein paar Bildchen, so Andenkenbildchen mit Foto von Benedikt auf den Tisch gelegt. Dann sagte Papst Benedikt, Herr Dr. Lütz, da können Sie sich noch so ein Bildchen von nehmen. Und dann unterbrach er sich und sagte, ach nein, lassen Sie das. Dieser Personenkult ist doch schrecklich. Also richtig aus tiefster Seele. Also ich glaube, dieses ganze Getue um Papst und so, das ist ihm sehr fremd gewesen. Er ist eigentlich sein Leben lang, glaube ich, Professor gewesen. Und das hat ihn fasziniert. Also theologisch argumentieren. Und er war sehr sehr witzig.
Das sind Sie ja auch in vielen Büchern, das muss man ja auch einfach mal sagen. Das ist ja auch eines der Geheimnisse von Manfred Lütz, immer wenn man ihn hier hat, ich sag mal, komplizierte Sachverhalte des Lebens einfach und wirklich auch lustig tatsächlich vorzutragen. Ist das ein Schlüssel, auch um die Botschaft weiterzutragen?
Ja, also ich glaube, dass wenn jemand lacht, er bereit ist, seine Meinung zu ändern, auch mal eine neue Perspektive einzunehmen.
Gerade hier bei uns im Rheinland.
Der Rheinländer sieht immer die Dinge besser als andere.
Ja.
Vor allem, also wenn man es vergleicht mit den Westfalen zum Beispiel, hört ja jetzt keiner zu, kann man offen sagen. Ich mache auch in Westfalen, Kabarett, aber da muss man immer sagen, hier beginnt ein Scherz und dieser zu Ende, damit der Überblick nicht verloren geht.
Genau, das Behandlung und Kabarett geht da.
Ja, ja, ja. Und es ist, manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich da Kabarett mache, dass ich vor der Parkinson-Vereinigung rede. Also starre Gesichtszüge, Leute laufen auch nicht weg, bleiben sitzen. Am nächsten Morgen bekomme ich Anrufe aus Westfalen. Herr Lütz, ich habe gerade eben einen Scherz verstanden, war ja super. Am nächsten Morgen. Das nennt man Nachhaltigkeit. Der Westfale hat von so einem Vortrag noch wochenlang was. Der Rheinländer hat immer alles sofort vergessen. Ja. Rheinländer sein ist im Grunde Demenztraining, also Aschermittwoch hat der Rheinländer alles vergessen, was in den Tagen vorher passiert ist, komplette Amnesie. Und wenn der Rheinländer dement wird, ist eben jeden Tag Aschermittwoch. Das kennt er schon.
Ich möchte nochmal zurück auf den Sinn des Lebens und auf Ihre These, dass man in Gemälden und in Skulpturen den Sinn des Lebens sehen kann. Es gibt ein Gemälde von Tintoretto, das heißt Die Ehebrecherin, und die sagt auch unfassbar viel aus über Menschlichkeit, über Miteinander, was jetzt wahnsinnig aktuell gerade ist. Vielleicht muss man kurz erzählen, was man darauf sieht.
Ja, es ist eine der dramatischsten Szenen des ganzen Neuen Testaments. Die jüdischen Schriftgelehrten wollen Jesus versuchen und bringen ihm eine Ehebrecherin. Und im Alten Testament steht, muss man steinigen.
Ja.
Und sagen, ja, also hier, Rabbi, sag mal, soll man die jetzt steinigen? So. Und das war eine schwierige Frage für Jesus, weil wenn er gesagt hätte, nicht steinigen, dann hätte er sich ja gegen das Gesetz des Mose gestellt. Mhm. Dann wäre er selbst gefährdet gewesen. Wenn er gesagt hätte, steinigen, wäre er gegen seine eigene Botschaft von der Liebe, von der Nächstenliebe gewesen, von der Barmherzigkeit Gottes gewesen und so. Und was macht Jesus? Jesus beantwortet die Frage nicht, sondern kniet sich hin und malt mit dem Finger in den Sand, so heißt es da. Sagt nichts. Und dann drängen sie ihn und sagen, jetzt muss man was sagen und so. Und dann steht er auf und sagt einen berühmten Satz, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und dann kniet er sich wieder hin und malt wieder in den Sand. Dramatisch. Und dann gehen sie alle weg. Und dann steht er wieder auf, erhebt er sich und sieht nur noch die Ehebrecherin vor sich. Und diese Szene sieht man bei Tintoretto und fragt sie, wo sind die denn alle? Und dann sagt die, sind alle weg, keiner hat mich verurteilt. Dann will auch ich dich nicht verurteilen. Und dann sagt er, geh hin und sündige nicht mehr. Das ist auch noch wichtig, ja. Also er sagt nicht, Ehebrechen ist alles
schon in Ordnung.
Schon in Ordnung, kannst du machen, ist kein Problem, ich bin liberal. Sondern er sagt schon, sündige nicht mehr, aber er verurteilt nicht. Und diese Szene hat Jacopo Tintoretto, war in der Zeit, wo die Kirche wieder sozusagen spiritueller wurde, im 16. Jahrhundert Maler, venezianischer Maler, und im Palazzo Barberini in Rom, er ist selbst nie in Rom gewesen, im Palazzo Barberini in Rom kann man diese wunderschöne Darstellung sehen, wo man sieht, wie Jesus ganz intensiv nur diese Ehebrecherin, die noch ganz eitel da steht, sich anschaut. Mhm. Mir kam es bei dem Buch darauf an, die Skulpturen und die Gemälde Roms darzustellen, die wirklich den Sinn des Lebens, das Wichtige im Leben zum Ausdruck bringen können.
Gerade diese Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, in der jetzigen, heutigen Zeit natürlich, wo alle dazu neigen, wahnsinnig schnell zu urteilen. Also sehr, sehr schnell zu urteilen. Also gerade im Internet, ob das in sozialen Medien ist, wo auch immer. Wir sind sehr, sehr schnell dabei zu urteilen. Vielleicht ist das jetzt ja auch mal eine Zeit, einfach mal ganz kurz mal sich dann eben doch mal runterzufahren und zu überlegen, wie schnell bin ich eigentlich mit meinem Urteil.
Ganz richtige Beobachtung. Also ich glaube, ein großes Problem, was wir heute haben, ist die Ersetzung von Religion durch Moral. Hm. Das heißt, Moral, ich bin ja nicht gegen Moral natürlich, aber Moral entscheidet immer zwischen gut und böse, schwarz und weiß, ja. Ich bin, gehöre zu den Guten und die anderen sind die Bösen. Und diese Schwarz-Weiß-Geschichte spaltet eine Gesellschaft, wie wir das heute erleben. Und Religion hat immer auch der Islam übrigens, hat immer auch den Aspekt der Barmherzigkeit. Mhm. Dass man sagt, ich bin ein Geschöpf Gottes, der andere ist auch ein Geschöpf Gottes, wir sind alle fehlbar, Gott ist perfekt, wir nicht. Und diese Fehlbarkeit selber bei sich auch zu sehen, das macht einen liebenswürdiger im Kontakt. Ich habe zum Beispiel, nächstes Jahr ist ja Heiliges Jahr.
Mhm.
Heiliges Jahr.
Was heißt denn das eigentlich? Was heißt denn eigentlich Heiliges Jahr?
Heiliges Jahr heißt, also gibt es seit dem Jahr 1300, da kriegt man einen Ablass. Ja, wenn man nach Rom pilgert und wenn man, muss man auch zwar in die Messe gehen, muss man auch beichten und so und für den Papst mal beten, aber dann kriegt man einen Ablass. Ein Ablass heißt, dass die zeitlichen Sündenstrafen erlassen werden.
Das ist super.
Das klingt natürlich ganz schrecklich, in protestantischen Ohren ganz furchtbar. Luther hat ja, das war der Anlass für die Reformation sogar. Wenn Gott durch seine Gnade uns die Schuld vergibt, dann bleibt ja doch das, was wir angerichtet haben mit unseren bösen Taten. Dann haben wir irgendwo, was weiß ich, jemanden verletzt oder gekränkt oder so, der ein trauriges Leben deswegen geführt hat. Ich habe mit Mördern zu tun gehabt, die Tatsache, dass sie ihren Mord büßen mussten im Gefängnis, als Erleichterung psychisch erlebt haben, die schrecklich fanden, was sie getan haben, aber es gut fanden, dass sie da auch die Möglichkeit hatten, sozusagen einen Ausgleich zu schaffen, auch wenn sie den Menschen damit nicht wieder lebendig machen konnten. Und das Heilige Jahr ist immer auch die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen. Ich habe beim letzten heiligen Jahr mal überlegt, mit wem ich alle Krach habe. Ich habe so eine Liste gemacht, ja, mit wem ich den Kontakt abgebrochen habe und so.
Und wie lang war die Liste?
Ja, das sage ich jetzt nicht. Das sage ich nur meinem Beichtvater. Also es war jedenfalls peinlich lang, sage ich jetzt mal so. Ja. Und habe dann all diesen Leuten geschrieben. Wir haben seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr oder was oder so. Aber wir haben jetzt heiles Jahr und da sollen wir einen Neuanfang machen. Ich biete Ihnen ein Gespräch an. Ich habe nicht geschrieben, ich hatte damals Unrecht.
Nein, tut mir
also,
leid.
Nein. Ja. Also ich habe schon geschrieben, also wir hatten damals Krach und ich war der Auffassung, dass Sie da Unrecht hatten. Und da bin ich immer noch. Also das habe ich so angedeutet. Also kein Gespräch, um jetzt klein beizugeben oder so. Aber menschlich einfach nochmal ein Gespräch anzubieten. Und ich habe tolle Reaktionen gehabt. Also Schön. Fast alle außer einem haben reagiert. Und ich habe in vielen Fällen auch gesehen, dass ich mich da ganz getäuscht habe. Und ich
schöne finde, Idee das, jetzt auch für Weihnachten.
Also ja, das kann man eigentlich jetzt machen. Ja, klar. Also am 24. beginnt das heilige Jahr für ein Jahr. Und auch Atheisten können das machen. Und die können nachher aus Versehen in den Himmel kommen und sollten sich da ja schon mal vielleicht vorbereiten.
Bisschen auskennen.
Auch da kann man sich das Buch schon mal angucken, dass man wenigstens nicht so völlig überrascht ist.
Ja, genau. Ist denn die Weihnachtszeit eigentlich generell aus psychologischer Sicht eher eine heilsame Zeit oder eher eine schwierige Zeit?
Kann man pauschal gar nicht sagen, ne? Natürlich ist es ganz schön, wenn man einen Neuanfang macht, aber wenn man Weihnachten überfrachtet mit Erwartung, dass da die heilige Familie eintritt, ja, so, und alle lieb miteinander sind, und dann kommt wieder der schreckliche Onkel Otto und der immer, wo es immer Krach gibt. Also man sollte einfach die Erwartungen, ein gutes Erwartungsmanagement machen, sich gar nicht so viel erwarten.
Schön.
Weihnachten. Und dann ist man dann ganz überrascht, dass die Familie doch gar nicht so schrecklich ist, wie man vielleicht gedacht hat, zum Beispiel. Und was wir übrigens gemacht haben, ist, seit 10 Jahren laden wir immer Flüchtlinge zum Heiligen Abend ein, ja? Dann benimmt sich die Familie auch besser. Also wenn Sie da ein paar Flüchtlinge dabei haben, dann ist die Sache festlicher. Ja. Es ist einfach ein wirkliches Fest.
Und Sündigen ist sowieso erlaubt, glaube ich, an Heiligabend. Also ja, genügend Sündigen
ist für Katholiken immer erlaubt, muss man danach beichten.
Ja, weil auch nur ein gesunder Geist in einem gesunden, wohlgenährten Körper,
ja, das
oder?
War lecker. Ist ganz wichtig. Ja. Das ist auch Sinn. Ich meine, früher war die Adventszeit war eine Fastenzeit früher, sodass man eigentlich so richtig lecker erst, da legt meine Frau auch großen Wert drauf, dass zum Beispiel der Christstollen bitteschön nicht in der Adventszeit gegessen wird, ja, sondern erst nach Weihnachten.
Zumal Sie auch den für mich wirklich tragenden Satz gesagt haben, Alkohol löst keine Probleme, das macht Milch aber eben auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an diesen wichtigen Satz erinnern konnten, aber in einem unserer früheren Gespräche.
Ja, so ist es.
Ist ja so viel Wahres dran.
Manche Probleme sind in Alkohol total löslich, aber sind dann nicht gelöst.
Ich möchte abschließen unser kleines Gespräch mit Ihrer Definition vom Sinn des Lebens, die am Ende des Buches steht. Da steht geschrieben, ich glaube, dass der Sinn des Lebens ist, in der Zeit, die jedem gegeben ist, sich selber, anderen und auch Gott zu zeigen, wie er glaubt, hofft und liebt, also wer er ist. Das ist ein schöner Satz.
Ja, das glaube ich ist der Sinn des Lebens. Und deswegen leben wir überhaupt. Und ich glaube, all das, was wir geglaubt, gehofft und geliebt haben in diesem Leben, ist ewig. Ich glaube, dass die Zeiten, in denen ich mal ganz intensiv einen Menschen geliebt habe oder einem Obdachlosen was gegeben habe, das ist nur 5 Minuten vielleicht, dass das ewig ist. Dass die Zeiten, wo ich Zähne putze und mir die Füße wasche und so, die werden verwesen. Also die Zeiten, wo wir Routinen machen, also wir machen ja 98% des Tages, machen wir irgendwelche Routinen, sagen das, was man so sagt, was man so tut, das wird alles verwesen. Ich glaube, die Momente, wo man ergriffen ist von einer wunderschönen Musik, von einem Kunstwerk, wie das in dem Buch dargestellt wird, von einem Menschen fasziniert ist, den man wirklich in der Seele berührt, das sind Momente von Ewigkeit, die die Zeit sprengen. In der Kunst kann man diese Ewigkeit, die die Zeit sprengt, erleben, in Musik, aber auch in bildender Kunst.
Vielleicht noch ein gutes Weihnachtsgeschenk für euch da draußen, der Sinn des Lebens. Man muss übrigens gar nicht nach Rom reisen, da sind so viele schöne Bilder drin, ehrlich gesagt, dass man kann sich die Reise sparen. Aber es lohnt sich im nächsten Jahr ja, wie wir gehört haben, so oder so nach Rom zu reisen. Also von daher direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ich wünsche Ihnen eine tolle Weihnachtszeit, eine besinnliche Weihnachtszeit und bedanke mich sehr für das Gespräch, Dr. Manfred Lütz.
Bitteschön, alles Gute.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.